In letzter Zeit, da wurde häufiger in Medien über die Arbeitsbedingungen diskutiert, die den Saisonarbeitskräfte ausgesetzt sind. Und da wurde es auch so ein bisschen skandalisiert. Wie hast du die Diskussion in den letzten Wochen und Tagen da erlebt?
Ja, genau, das Thema kam ja dadurch auf, dass die Beschäftigte aus osteuropäischen Ländern, hauptsächlich Rumänien, trotz dem Lockdown und obwohl es erst politischen Widerstand gab, also politischen Widerstand im Sinne von Widerstand des Ministeriums für Innen, dann durch Druck des BMWL dazu kam, dass Beschäftigte aus Rumänien zur Saison Arbeit hier in der deutschen Landwirtschaft eingeflogen wurden, mit einem relativ komplexen Verfahren auch, das aber schon von Anfang an für uns den Eindruck erweckt hat, dass das eigentlich nicht so richtig angemessen ist für die Situation, in der man da gerade war, was Infektionsrisiken und so anging. Und im Grunde genommen, wir machen ja von der Initiative Faire Landarbeit schon mit der IGBAU gemeinsam mit den Beratungsstellen von Arbeit und Leben, Faire Mobilität, Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen seit längerem Aktionen auf Feldern, in denen wir genau auf den Missstand reagieren, der hier auch zu diesen Verwerfungen geführt hat, nämlich dass die Menschen relativ isoliert sind, dass sie relativ wenig Möglichkeiten haben, ihre Rechte durchzusetzen und dass sie gleichzeitig aber auch relativ häufig damit konfrontiert sind, dass ihnen grundlegende Rechte nicht zugestanden werden.
Wenn ihr da auf die Höfe geht, wen trefft ihr da an? Also was für Menschen arbeiten dort, aus welchen Ländern, welche Entwicklungen gibt es da vielleicht in den letzten Jahren?
In letzter Zeit ist eigentlich das Gros der Menschen, die wir antreffen, aus Rumänien. Es gibt aber so eine Tendenz, dass die Arbeitgeber sagen, dass sie eigentlich kaum noch, also zumindest sagen sie, dass sie keine Arbeitskräfte mehr so richtig, also ihren Arbeitskräftebedarf mit dem derzeitigen Angebot, was sie haben, also Polen, Rumänien, andere EU, osteuropäische Staaten, nicht mehr decken können und dass sie deswegen fordern, dass es Abkommen mit weiteren Staaten gibt, zum Beispiel also mit Drittstaaten, mit der Ukraine oder mit ex-jugoslawischen Staaten.
Vielleicht führt es uns ja gleich zu einem Blick auf die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft und mobile Beschäftigte, weil wenn die Landwirte sich darüber beklagen, dass sie keine Beschäftigten mehr finden, die für sie arbeiten wollen, dann ist ja wahrscheinlich ein Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen, die sie bieten. Was für Bedingungen beobachtest du da oder beobachtet ihr bei euren Besuchen auf Betrieben?
Ja, das ist richtig. Das beobachten wir auch, dass es natürlich also Zusammenhang gibt. Denn man würde doch sagen, wenn ich nicht genug Beschäftigte mehr finden kann, dass ich dann entsprechende Anreize setzen muss als Arbeitgeber. Wir beobachten nicht, dass das getan wird, sondern beobachten eher, dass die Bauern dazu übergehen, den Preisdruck, den sie ja durchaus auch erfahren in Lieferketten durch die Abnehmer, dass sie den an die Beschäftigten weitergeben. Also wir haben so viele Verstöße, die wir jedes Jahr wieder feststellen, zum Teil auch immer bei den gleichen Betrieben, auch sehr großen Betrieben zum Teil, dass wir davon ausgehen, dass man doch wahrscheinlich erstmal etwas an den grundlegenden Arbeitsbedingungen verbessern sollte und gucken sollte, ob das nicht vielleicht dazu führt, dass die Beschäftigung hier auch attraktiver wird.
Die Arbeitsbedingungen, wie sehen die denn konkret aus? Also was, wenn Menschen jetzt auf so einem Spargelbetrieb zum Beispiel arbeiten, also wie viel Arbeitszeit ist das? Wie schwer ist die Arbeit auch körperlich?
Ja, wir haben ja relativ viel gehört jetzt in der letzten Zeit von den Betrieben, wie schwer das sein soll, dass für deutsche Beschäftigte gar nicht zu schaffen ist und so weiter und so fort. Ich denke mir, das ist schon eine sehr beschwerliche, aber auch monotone Arbeit ist, die ja zusätzlich noch in der prallen Sonne häufig stattfindet. Viele Arbeitgeber nehmen es mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz auch nicht ganz so eng. Das heißt, es gibt selten, also wir stellen häufig auch fest, dass keine Beschattungen da sind, dass keine in irgendeiner Weise in Ordnung zu beschreibenden Möglichkeiten zur Gestaltung der Mittagspause oder anderer Pausen da sind. Genau, und es gibt natürlich die Tendenz, wie in der Landwirtschaft üblich, dass man, gerade wenn jetzt Erntezeit ist, wenn das Wetter entsprechend ist, die Arbeitszeit ausdehnt. Da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen, aber wir haben tatsächlich auch Betriebe angetroffen, wo uns die Leute berichtet haben, dass sie bis zu 14 Stunden arbeiten und das an 7 Tagen die Woche. Man muss dazu natürlich sagen, dass es eigentlich schon Möglichkeiten gibt für landwirtschaftliche Betriebe, dass aufgrund dieser Witterungsabhängigkeit die Arbeitszeiten auszuweiten. Aber das wurde in Zeiten von Corona nochmal verstärkt. Das heißt ja im Grunde genommen auch nicht, dass die Leute so lange arbeiten müssen. Also es ist ja keine Pflicht, so lange zu arbeiten, sondern jeder sollte im Grunde genommen so lange arbeiten, wie er das auch für körperlich zumutbar hält.
Die Beschäftigten dann kommen, das sieht man auch jetzt wieder bei so Protesten, die sind ja oft nur kurz da und kennen sich dann nicht aus mit den rechtlichen Gegebenheiten, ihnen fehlen oft Sprachkenntnisse. Was für Möglichkeiten gibt es denn da für Beschäftigte, die als Saisonarbeitskräfte in Deutschland sind, sich zur Wehr zu setzen, wenn gegen unzumutbare Arbeitsbedingungen?
Naja, zum einen haben wir schon jetzt häufig beobachtet, dass es so zu so Arbeitsniederlegungen kommt, also so streikähnliche Arbeitsniederlegungen. Genau, wir haben ja in Nordrhein-Westfalen jetzt den Fall, dass dort wirklich auch die Arbeit niedergelegt wurde. Ansonsten, normalerweise war es eigentlich immer so, dass sie eigentlich wenig Möglichkeiten hatten, was zu machen. Es gibt natürlich die Beratungsstellen, diese gewerkschaftsnahen Beratungsstellen von Arbeit und Lebensrealität und den Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen, von denen wir auch die Kontaktnummern verteilen und die Leute unterstützen. Allerdings muss man auch da sagen, dass das so ein bisschen schwierig ist, weil wenn man das natürlich jetzt rechtlich, also sein Recht auch in Anspruch nehmen will, das rechtlich durchsetzen will vor Gericht, braucht man natürlich auch gute Beweise über die Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Das ist nicht immer so einfach, weil die Arbeit ja natürlich auch nicht entsprechend dokumentiert ist, wie das eigentlich notwendig wäre. Auf der anderen Seite gibt es natürlich andere Verstöße, wie zum Beispiel unhygienische Unterkünfte, Verstöße gegen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Da würde natürlich der normale Beschäftigte, der Sprachkenntnisse hat, sich orientieren kann, weiß, wen er ansprechen muss, würde sich da natürlich an die entsprechenden Kontrollbehörden wenden. Auf der anderen Seite ist durch irgendwelche Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit ändert sich eigentlich meistens an der Situation der Menschen nichts. Das heißt, wenn die Kontrollen das feststellen, Mindestlohnverstoß oder so, muss immer noch der Beschäftigte in Deutschland quasi aufgrund der Rechtslage seinen Lohnanspruch individualrechtlich durchsetzen. Deswegen würde ich behaupten, dass es so viele Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen, also sich auch effektiv zur Wehr zu setzen, dass es auch quasi einen abschreckenden Effekt hat, nicht gibt. Abgesehen davon, dass es auch viele Leute gibt, die sehr eingeschüchtert sind und ihren Betrieben oder in ihren Betrieben quasi sehr den Bauern ausgeliefert sind und sich gar nicht trauen, zur Wehr zu setzen, weil sie Angst haben, dass sie dann vom Hof fliegen und auf der Straße sind, wie wir das ja auch beobachtet haben, teilweise diese Saison.
Die mobile Beschäftigung, die findet hauptsächlich innerhalb von so einem europäischen Grenzsystem statt oder in einem europäischen System von Freizügigkeit. Und du hast ja vorhin schon beschrieben, wie sich das auch über die Jahre verändert hat, aus welchen Ländern die Menschen stammen. Was ist denn die Grundlage für so ein europäisches System von grenzüberschreitender Ausbeutung vielleicht?
Ja, die Grundlage ist im Grunde genommen sehr starkes Lohngefälle zwischen den mittel- und osteuropäischen Ländern und den westlichen Ländern und dann in Deutschland im Speziellen eine Form des Arbeitsrechts und des Ordnungsrechts, das eigentlich auf die Sicherung der Interessen oder auf die Sicherung der Rechte dieser Menschen nicht ausgelegt ist, also das Individualrechtliche, dass man quasi alles in seine Ansprüche in langen Prozessen vom Arbeitsgericht durchsetzen muss, dass dass das Kontrollsystem nicht so richtig funktioniert, dass das nicht darauf ausgerichtet ist und dass zugleich auch hat man auch den Eindruck, dass erstmal, wie man jetzt auch in der Fleischindustrie sieht, solange niemand jetzt wirklich oder solange es nicht wirklich einen Riesenskandal gibt, dass weil sich jemand wirklich beschwert oder es an irgendeiner Stelle zu einer Situation kommt, die eigentlich überhaupt nicht mehr tragbar ist, werden hier relativ unhaltbare Zustände eigentlich toleriert. Denn wir haben das ja sowieso sowohl, also wir veröffentlichen ja auch jährlich diesen Bericht Faire Landarbeit, der auf unserer Website auch runterzuladen ist, wo wir schon seit Jahren über die Missstände berichten und wir machen natürlich auch noch ganz, also versuchen auf politischer Ebene und so weiter Einfluss zu nehmen und sind da immer auf relativ taube Ohren gestoßen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Fleischindustrie. Das ist ja alles bekannt, was da für Zustände herrschen. Es ist jetzt irgendwie mal aufgelaufen und hat natürlich auch jetzt irgendwie zu Konsequenzen geführt. Aber genau, ich glaube, dass das so der Kontext ist, weswegen das auch gerade, also da sagen mir auch viele rumänische Beschäftigte, sowohl aus der Landwirtschaft, aber auch aus dem Baugewerbe zum Beispiel, dass sie eigentlich in Deutschland die schlechtesten Bedingungen haben, zwar die höchsten Erwartungen, was das Einkommen betrifft, aber die schlechtesten und die schlechteste Absicherung und die schlechtesten Bedingungen auch im Vergleich zu anderen Ländern wie Italien oder Frankreich.
Eine andere Seite von diesem Ausbeutungssystem ist ja auch Nahrungsmittelproduktion insgesamt. In Deutschland sind Lebensmittel sehr billig und der Grund dafür ist ja auch, dass so geringe Löhne gezahlt werden in der Landwirtschaft, in der Produktion. Wie merkt ihr das in eurer Arbeit? Wie wirkt sich der Preisdruck auf die Beschäftigungssituation von mobilen Beschäftigten aus?
Ja, die Landwirtschaft war ja schon, ist ja schon relativ lange durch einen sehr hohen Preisdruck in der Lieferkette als Erzeugung quasi gekennzeichnet. Und wie in allen Branchen ist im Preiswettkampf natürlich auch hier festzustellen, dass der Preisdruck hauptsächlich über die Arbeitskosten weitergegeben wird an die Beschäftigten. Und das ist in der Landwirtschaft sehr stark zu beobachten und wird auch mit sehr viel Kreativität seitens der Arbeitgeber so verfolgt. Ich würde sogar sagen oder habe sogar den Eindruck, dass, obwohl der Mindestlohn eingeführt ist, eigentlich die Löhne in vielen Betrieben eigentlich nicht wirklich gestiegen sind dadurch, weil sie eben diese Umgehungsform benutzen, die sie sich da zum Teil überlegt haben.
Die aktuellen Proteste, die ja gerade so durch die Medien gehen, finden in Bornheim statt. Dort haben Beschäftigte von einem Spargelbetrieb die Arbeit niedergelegt, schon seit Freitag. Und inzwischen, da hat sich auch die rumänische Politik eingeschaltet und Unterstützung zumindest zugesagt. Wie sieht die Rolle von der rumänischen Politik aus in dem System, in dem ja viele rumänische Beschäftigte quasi in Deutschland ausgebeutet werden und hier vom Staat keine Unterstützung erfahren?
Also zunächst mal hat die ganze Diskussion darum, dürfen Beschäftigte aus Rumänien kommen zu Erntetätigkeiten oder nicht, hat in Rumänien zunächst mal einen großen Niederschlag in den Medien auch gefunden und es wurden auch schnell dann die ersten Fälle bekannt, wo es zum Missbrauch gekommen ist, wo seitens der Betriebe quasi die Situation dann ausgenutzt wurde und das hat natürlich auch viel Empörung hervorgerufen und das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass auch ein bisschen Druck ausgeübt wurde aus Rumänien, weil die natürlich gesagt haben, so was, weil natürlich aus rumänischer Perspektive das auch etwas überraschend ist, dass solche Zustände überhaupt möglich sind. Genau, das rumänische Arbeitsministerium hat dann relativ früh Informationen rausgegeben über Rechte und Pflichten. Es gibt auch durchaus Gesetze in Rumänien, die zum Beispiel diese Vermittlung, Arbeitsvermittlungsagenturen regulieren, die da bestimmte Vorgaben machen, die einzuhalten sind. Und das rumänische Arbeitsministerium hat auch Flyer rausgegeben, die quasi an den Flughäfen den Beschäftigten, die nach Deutschland zur Ernte fliegen, zur Verfügung gestellt werden, die entsprechenden Nummern der Botschaft und der Beratungsstellen hier auch in Deutschland haben und der Kontakt über die Botschaft, das heißt, wenn rumänische Beschäftigte die Botschaft anrufen, funktioniert der Kontakt zu den Beratungsstellen und zu Unterstützungsstrukturen eigentlich auch ganz gut. Das heißt, ich würde tatsächlich sagen, dass sie von rumänischer Seite zum einen natürlich politischer Druck ausgeübt wurde, gesagt wurde, Druck ausgeübt wurde, die Bedingungen zu verbessern und auch nachgehakt wurde und zum anderen aber auch wirklich die Beschäftigten informiert wurden. Also eine eigentlich sehr, sehr gute Politik, die gemacht haben.